Direkt aus Europa Nummer 370, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Zeitreisen. Morgen ist ein historischer Tag. Morgen verlassen die letzten Wehrdienstleistenden in Deutschland die Kasernen. Die Wehrpflicht ist zwar nicht ganz abgeschafft, aber ausgesetzt worden. Wehrpflichtarmeen haben seit über 200 Jahren die Geschichte Europas bestimmt, bis hin zu den großen Kriegen des 20. Jahrhunderts. Gerald Endres erinnert an die Wandlungen der Wehrpflicht.
Als der CSU-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg die Aussetzung der Wehrpflicht erreichte, waren viele Deutsche erstaunt, dass sich ein Konservativer an die eherne Institution herangewagt hatte. Am Anfang, als CDU-Bundeskanzler Adenauer Mitte der 1950er Jahre die Einführung der Wehrpflicht durchsetzte, waren viele Deutsche empört. Wie der Sozialdemokrat Fritz Erler bei einer Bundestagsdebatte 1956.
Unser Volk lebt in einer tiefen Tragik. Zwei Armeen werden aufgestellt in den beiden Teilen Deutschlands. Das ist schon schlimm genug. Noch schlimmer ist es, dass diese beiden Armeen eingeschmolzen werden in feindlich einander gegenüberstehende Militärblöcke. Und noch schlimmer ist es, wenn durch unser Zutun dafür gesorgt wird, dass es sich bei diesen zwei Armeen dann auch noch um Wehrpflichtarmeen handelt.
Bei vielen Kritikern der Wehrpflicht ging damals die Angst um, Deutsche würden durch die Wehrpflicht gezwungen, auf Deutsche zu schießen. Der nationalsozialistische Durchhaltefilm Kolberg beschreibt die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Preußen während der Napoleonischen Kriege als patriotische Erhebung des Volkes gegen den äußeren Feind. Kolberg zeigt das nationalistische Verständnis von der Beteiligung des Volks am Militär. Gneisenau stürzt zu Beginn des Filmes in das Zimmer des preußischen Königs.
Gneisenau? Ich bitte Eure Majestät, im Namen aller Generale einen Aufruf an unser Volk zu richten.
Aufruf? Was für einen Aufruf?
Einen Aufruf an Ihr Volk, Majestät. Einen Aufruf zum Kriege, der auf den Straßen, auf den Plätzen angeschlagen wird und in den Zeitungen erscheint. Die Stunde ist da.
Aufruf zum Kriege? An das Volk? Wieso an das Volk? Sache der Armee? Gneisenau.
Sehr wohl, Majestät. Aber das Volk wird die Armee sein. Das ganze Volk. Schauen, Majestät, da hinaus. Das Volk steht auf. Der Sturm bricht los. Ja, Majestät.
Rebellen. Was?
Ihr Volk, Majestät.
Und dann erklärt Gneisenau, worum es ihm geht.
Damals in Kolberg, da ist mir der Gedanke aufgegangen. Der Gedanke eines Volksheers. Jetzt ist die allgemeine Wehrpflicht in Kraft. Nun drängt sich das Volk zu den Waffen. Damals in Kolberg erlebte ich die Geburtsstunde der deutschen Freiheit, als Fürsten und Könige ihr Volk verlassen hatten.
Der nationalsozialistische Film Gneisenau meint mit Freiheit offensichtlich nur die Freiheit vom französischen Feind. Die Idee der allgemeinen Wehrpflicht stammte in Wirklichkeit gerade vom französischen Feind. Sie war ein Ergebnis der französischen Revolution. Eine Koalition der europäischen Potentaten schickte 1792 ihre Armeen gegen das noch immer von Wirren geschüttelte revolutionäre Frankreich, das sich nur noch auf unzuverlässige Reste des alten königlichen Militärs stützen konnte. Da zogen Bürger freiwillig aus, um ihre Republik zu verteidigen, und das von kaum jemandem erwartete, geschah. Konrad Engelbert Oelsner, der das Geschehen auf französischer Seite beobachtete, schrieb nach der Schlacht von Valmy:
Der 20. September endlich war ein merkwürdiger Tag für ganz Europa. Dass an diesem Tage die diszipliniertesten Truppen der ganzen Erde wirkungslos bei den rohen Banden der Freiheit vorübergehen sah.
Nach dem ersten Erfolg geriet die Freiwilligenarmee der Republik gegen die Übermacht der Feinde allerdings bald in die Defensive. Da beschlossen Wohlfahrtsausschuss und Nationalkonvent in Paris die Levée en masse. Alle unverheirateten Männer zwischen 18 und 25 Jahren wurden zum Militärdienst verpflichtet. Das so entstandene Massenheer war den Armeen des alten Europa weit überlegen. Patriotische Begeisterung glich die zunächst schlechtere Ausbildung aus. In den Armeen der alten Mächte standen adlige Offiziere himmelweit über den einfachen Soldaten, die mit zweifelhaften Methoden angeworben oder ausgehoben worden waren. Die Kerls wurden im Gefecht und in der Kaserne als willenlose Objekte behandelt und mit drakonischen Strafen ins Glied und in die Disziplin geprügelt. Das sollte nach dem Willen der preußischen Reformer anders werden. Auch der preußische Soldat sollte den Militärdienst als Ehrendienst ansehen, nicht als vom Schicksal verhängtes Unglück, dem man sich möglichst wieder entzieht. Auch Preußen sollte in der Lage sein, dem Gegner ein Massenheer entgegenzustellen. Die Prügelstrafe wurde abgeschafft. Nach dem Sieg über Frankreich in den Jahren 1870-71 wurde das preußische Modell in ganz Europa übernommen. Eine Wehrpflichtarmee, in der die Rekruten einer festen Struktur eingegliedert werden, die von Berufsoffizieren und Unteroffizieren bestimmt wird. Solche Armeen standen sich im Ersten Weltkrieg gegenüber. Gerade im Deutschen Kaiserreich zeigte sich, dass die liberale Vorstellung, die allgemeine Wehrpflicht könnte zur Demokratisierung des Militärs beitragen, eine Illusion war. Eher trug die Wehrpflicht zur Militarisierung der Gesellschaft bei. Doch die Debatten des 19. Jahrhunderts um die Wehrpflicht als Ergebnis von Revolution und Nationalismus gleichermaßen waren deswegen noch nicht abgeschlossen. Als in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nach zwei verlorenen Kriegen, die Aufrüstung der Bundesrepublik zur Debatte stand, fielen wieder Argumente wie im Jahrhundert zuvor. Häufig war von der Wehrpflicht als legitimem Kind der Demokratie die Rede. Nach 1918, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, hatte die Erste Deutsche Republik gezwungenermaßen ohne Wehrpflicht auskommen müssen. Der Versailler Vertrag verbot den Deutschen eine Wehrpflichtarmee und erlaubte nur ein kleines Berufsheer, gerade mal groß genug und ausreichend gerüstet, um innere Unruhen gewaltsam niederzuwerfen. Die Reichswehr entwickelte sich zum Staat im Staate und stand der Weimarer Demokratie distanziert bis feindlich gegenüber. Aus dieser Erfahrung kam später die tiefe Abneigung vieler Demokraten gegen eine Armee von Berufssoldaten und Freiwilligen. Als Hitler 1935 die Wehrpflicht wieder einführte, erschien das vielen Zeitgenossen nur als Rückkehr zur Normalität, als Ende der Nachkriegsverhältnisse. Doch den Nationalsozialisten ging es um mehr. Die Wehrpflicht war auch ein wichtiger Schritt bei der Erziehung und Umbildung des Volkes. Im Propagandafilm Kolberg sagt Heinrich George in der Rolle des Bürgerrepräsentanten Nettelbeck über seine kampfwilligen Kolberger Mitbürger:
Ein Volk von Soldaten wollen sie werden. Das können wir doch gebrauchen. Herr Oberst, in den Bürgern liegt die Rettung des Vaterlandes. Auf ihren Mut und auf ihre Haltung kommt es an.
Doch als der Film im Januar 1945 in Berlin und im belagerten La Rochelle Premiere hatte, kam es längst nicht mehr auf Mut und Durchhaltewillen eines Volkes von Soldaten an. Die in der letzten Kriegsphase einberufenen Kinder, Greise und Invaliden konnten Elend und Sterben des Krieges nur noch verlängern. Nach diesem Krieg schien den Deutschen der Hang zum Militär endgültig vergangen zu sein. Die alliierten Sieger untersagten jede militärische Betätigung. Dann begann der Kalte Krieg und spätestens nach dem Ausbruch des heißen Koreakrieges war wieder von einem Wehrbeitrag der eben noch zur Waffenlosigkeit verpflichteten Deutschen die Rede. Die NATO verlangte, dass von der Bundesrepublik ein 500.000-Mann-Heer aufgestellt würde. Das war mit Berufssoldaten und Freiwilligen nicht zu schaffen. Theodor Blank leitete das sogenannte Amt Blank, das die Gründung der Bundeswehr vorbereitete. Er wurde später der erste Verteidigungsminister der Bundesrepublik.
Wie wir die europäische Integration anstreben, so müssen wir auch die Integration der Armee in den Staat und in das Volk anstreben. Sie darf und wird nicht mehr in der Isolierung leben, in der teilweise die Reichswehr vor 1933 sich befunden hat.
mit dem grundgesetzlichen Verbot, jemanden gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe zu zwingen, hatte der künftige Verteidigungsminister allerdings erkennbar Schwierigkeiten.
Es ist klar, dass das Gewissen nicht zur Tarnung einer Drückerbergerei missbraucht werden darf. Denn das wäre eine Ungerechtigkeit gegenüber den anderen Wehrpflichtigen. Deshalb kommen nur echte Gewissensgründe in Frage, also nicht irgendwelche verschiedenen Ansichten und Meinungen.
Schärfer formulierte das der Bundestagsabgeordnete Will Rasner von der CDU. Rasner sah Ende 1954, rund 2,5 Jahre bevor der erste Wehrpflichtige einberufen wurde, einen Missbrauch dieses Rechts voraus.
Wir sollten sorgfältig unterscheiden zwischen Kriegsdienstverweigerern mit der Waffe aus Gewissensgründen und denen, die ohne mich aus Selbstsucht oder aus politischen statt Gewissensgründen rufen.
Nochmal abzählen, ja?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Januar 1956. Die ersten Freiwilligen der Bundeswehr waren in die Kaserne eingerückt.
Ich weiß natürlich, Sie können es nicht, verlange es auch nicht. Wenn ich Herrn Major melde, dann bitte ich alle Kameraden, Herrn Major anzusehen, ja? Die Einkleidung geht dann nachmittags weiter, ja?
Im Juli desselben Jahres debattierte der Bundestag in dritter Lesung die Wehrpflichtgesetze. Die Gegner hielten im Zeitalter der wechselseitigen atomaren Abschreckung eine Massenarmee schlicht für überflüssig. Die unterlegene Seite bei einem Konflikt in Mitteleuropa würde ohnehin zu Atomwaffen greifen. Deshalb sei der Eingriff der Wehrpflicht in die persönliche Freiheit und Lebensplanung von jungen Männern sinnlos. Der Sozialdemokrat Fritz Erler setzte sich in seiner Rede auch mit einem altbekannten Argument für die allgemeine Wehrpflicht auseinander.
Da ist sehr häufig, auch von der Regierung sogar bedauerlicherweise, gesagt worden, wir müssten allein deshalb schon die Wehrpflicht einführen, weil eine Freiwilligenarmee in viel größerer Gefahr stehe, zum Staat im Staate zu werden. Meine Damen und Herren, wenn ich mich entsinne, welche überragende Rolle die Armee im kaiserlichen Deutschland gespielt hat und auch im Preußen der Jahre vor 1918, dann kann ich dabei doch nicht ganz vergessen, dass es sich in beiden Fällen um eine Armee auf der Grundlage der allgemeinen Wehrpflicht gehandelt hat.
Die Regierungsmehrheit setzte die Wehrpflicht durch. Im April 1957 wurden die ersten Wehrpflichtigen vereidigt.
Ich gelobe der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen.
Der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen.
Und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.
Auf gerade! Aus! Bereich!
Auffällig und unerwartet war, nur 0,41% der ersten Gemusterten stellten einen Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer. Auch in den folgenden Jahren bewegte sich die Zahl der Verweigerer auf derart niedrigem Niveau.
Und ja, ich glaube, jeder demokratische Staat muss das Recht haben, seine Bürger heranzuziehen, wenn es gilt, den Staat zu verteidigen.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr dafür.
Im Januar 1956 wurde die kasernierte Volkspolizei zur Nationalen Volksarmee umfirmiert. Doch sie blieb noch länger eine Freiwilligenarmee, auch wenn man an der Freiwilligkeit vieler Soldaten Zweifel haben konnte. Die Volkskammer der DDR beschloss erst 1962, nach dem Mauerbau, die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Da konnten die Einberufenen nicht mehr in den Westen abhauen. August Bach, stellvertretender Präsident der Volkskammer, erklärte:
Unsere nationale Volksarmee ist eine große Schule der sozialistischen Erziehung. Hier wird das ethno-sozialistische Erziehungswerk, an dem alle gesellschaftlichen Einrichtungen und Organisationen unseres Staates wie Schule, Freie Deutsche Jugend und andere erfolgreich mitwirken, fortgeführt und ergänzt. Einer solchen Armee, die Söhne unseres Volkes zum Ehrendienst anzuvertrauen, erfüllt uns mit berechtigtem Stolz und großer Genugtuung.
Im Westen sank die Neigung zum Ehrendienst. Der Vietnamkrieg und die Jugendproteste in der zweiten Hälfte der 60er Jahre veränderten das Verhältnis zum Militär. Neben politischen und moralischen Zweifeln am Sinn des Wehrdienstes stand immer mehr der Unwille, sich dem militärischen System von Befehl und Gehorsam und der Entmündigung des Kasernenlebens zu unterwerfen. Die Zeit beim Bund wurde zunehmend als vertane Lebenszeit empfunden. Die Zahl der Verweigerer stieg rapide. Das Ableisten des Zivildienstes wurde zur gesellschaftlich anerkannten Alternative. Die allgemeine Wehrpflicht war zum festen Bestandteil der bundesrepublikanischen Politik geworden. Dabei spielte keine Rolle, dass verbündete Demokratien die Wehrpflicht einfach abschaffen konnten. Die Briten schon 1960, die USA 1973, als sie sich aus dem Vietnamkrieg befreit hatten. Bei den neuen Aufgaben und veränderten Einsätzen der Bundeswehr nützten die Wehrpflichtigen jedoch nichts mehr. Schon aus politischen Gründen konnte man sie nicht gegen ihren Willen zur Verteidigung der Freiheit im Hindukusch oder zum Schutz der Handelswege am Horn von Afrika einsetzen. Es wurde für die Bundeswehr zur zusätzlichen Belastung, ständig Zehntausende junger Männer ausbilden und verpflegen zu müssen, um sie nach kurzer Zeit wieder ins Zivilleben zu entlassen. Die Wehrpflicht hatte keinen Sinn mehr. Sie wurde zwar nicht gesetzlich abgeschafft, aber ausgesetzt. Im Januar 2011 leisteten die letzten Wehrpflichtigen ihr Gelöbnis. Nach einem nur 6-monatigen Wehrdienst gehen sie nach Hause. Die allgemeine Wehrpflicht, das Kind einer Revolution und des Nationalismus, lange Zeit Hoffnung der Demokratie, dürfte damit in Deutschland endgültig Geschichte sein.
Wandlungen der Wehrpflicht seit der Levée en masse. In den Zeitreisen brachten wir eine Sendung von Gerald Endres. Das Manuskript zur Sendung finden Sie auch im Internet unter www.deradio.de.
Deutschlandradio Kultur. Die Nachrichten.
Es ist 20 Uhr. Griechenland hat sich für einen schmerzhaften Sparkurs entschieden und eine drohende Staatspleite vorerst abgewendet. Mit knapper Mehrheit stellte sich das Parlament in Athen hinter die umstrittenen Pläne der sozialistischen Regierung. Die Entscheidung löste weltweit Erleichterung aus.
Es ist 7.30 Uhr. Deutschlandradio Kultur.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Elmar und begrüße euch zum Kakadu für Frühaufsteher. Kakadu-Reporterin Christina Puhlmann hat mit 3 Jungs und 3 Mädchen darüber gesprochen, was Liebe für sie bedeutet.
Ich glaube, die Mädchen sind ein bisschen öfter verliebt als die Jungs, aber das weiß man ja auch nicht, weil die Jungs sind ja auch schüchtern und man weiß das ja auch nicht immer. Und wenn man verliebt ist, heißt das ja nicht, dass man das allen erzählt.
Also ich würde Liebe auch als ein Gefühl bezeichnen, aber ein Gefühl, was stärker als Mögen ist.
Man kann ja auch irgendwie Musik lieben. Ich würde gar nicht wissen, wie ich ohne Musik, das würde gar nicht gehen.
Also ich habe meine Katzen lieb und also die sind halt sehr süß und die spielen sehr viel. Und die eine schläft manchmal bei mir im Bett.
Und meine Oma habe ich auch ganz doll lieb.
Lieben kann man vieles. Den eigenen Hund, die Eltern und die Oma und, am allerwichtigsten, die erste Freundin und den ersten Freund.
Am Anfang merkt man einfach, dass man sozusagen von der Person angezogen wird, sozusagen ein bisschen. Und hinterher, wenn die Person dann einen ignoriert, dann bekommt man auch so ein bisschen Liebeskummer.
Man guckt auch immer zu dieser Person und ist vielleicht auch mal eifersüchtig, wenn der irgendwie mit einem anderen Mädchen redet und hat dann irgendwie Angst, dass der vielleicht das Mädchen toller findet als man sich selbst. Und ja, aber wenn der dann guckt, dann guckt man wieder weg. Also ich weiß nicht, ob man das Liebe bezeichnen kann, aber ich war von der 1. bis zur 3. Klasse mit einem Jungen zusammen. Also unsere Eltern waren halt gut befreundet und man hat sich auch irgendwie ganz oft dann halt dadurch gesehen. Und dann haben wir halt so gesagt, ja, jetzt sind wir mal so ineinander verliebt und jetzt sind wir zusammen. Und dann, also die 2 Jahre war das geheim. Das hat sich dann rumgesprochen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja. Aber am Anfang haben wir das abgestritten. Wir wollten heiraten.
Liebes Paar, küsst euch mal.
Wer sich verliebt, der hat's nicht leicht. In der Grundschule schon gar nicht. Da wird gekichert und gelästert, neidisch geguckt und blöd kommentiert.
Was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar.
Man verhält sich dem gegenüber ganz anders. Man ist nicht mehr so normal zu dem. Man kichert so schnell los und man weiß nicht, was man machen soll und was falsch und richtig ist. Und am liebsten würde man die ganze Zeit dem so hinterherlaufen. Aber da ist man halt einfach so unsicher.
Da ist man auch aufgeregt in der und kann irgendwie nicht richtig sprechen, wenn man mit ihr redet. Ja, dann stottert man halt und weiß nicht mal, was man sagen soll. Man will auch nicht wirklich zu ihr hingehen, man läuft dann eher weg.
So hat man dann immer versucht, sie zu überreden, dass sie mich liebt. Also in der Pause ist sie dann auch zu dir gekommen, hat dann immer mit dir geredet und da hat man das doch schon gemerkt, dass sie mich dann doch liebt. Und dann habe ich irgendwann allen Mut zusammengenommen und habe dann gesagt, so gehst du jetzt zu ihr hin und fragst sie einfach mal.
Wer nicht so viel Traute hat, der versucht die erste Annäherung erstmal übers Internet. Bei SchülerVZ oder Facebook, da trifft man sich virtuell mit seinen Freunden und Freundinnen. Da ist es dann leichter, in Kontakt zu kommen. Leon hat so schon mal einen Antrag gekriegt.
Sie hat mich bei SchülerVZ gefragt. Sie hat dann gesagt, ich liebe dich. Und ja, und ich war total überrascht, weil ich war davor in sie verliebt, dann nicht mehr. Da habe ich einfach gesagt, ja, ich liebe dich auch, obwohl es eigentlich in dem Moment noch nicht gestimmt hat. Dann habe ich mich irgendwie in sie rein verliebt mit der Zeit.
Kevin, der hat sogar schon mal einen richtigen Liebesbrief geschrieben.
Ich habe immer ganz viel mit ihr gemacht. Ich habe versucht herauszufinden, wie ihr Charakter ist, ob der wirklich mir gefällt, ob der wirklich zu mir passt. Und dann dachte ich irgendwann so, jetzt schreibst du einfach einen Brief, willst du mit mir gehen? Und dann machst du ein Ja-Fenster und ein Nein-Fenster. Und dann habe ich ihr den gegeben und dann am nächsten Tag hat sie mir den wieder zurückgegeben. Ich war total aufgeregt, habe zitternd den Zettel aufgemacht und dann stand da halt Ja drauf.
Du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf, Baby, du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf.
Küssen verboten, Küssen verboten.
Wenn man miteinander geht, dann verbringt man viel Zeit zusammen. Man redet, man hört Musik, geht vielleicht ins Kino. Und irgendwann gibt es auch Händchenhalten. Und den ersten Kuss. Leon weiß noch genau, wo das war.
Ja, also ich habe einfach ihre Hand genommen und dann, das war auf dem Bahnsteig. Vor dem Fahrkartenautomaten, also. Das fühlt sich schon gut an, aber ist halt, da fühlt man ja den anderen Körper und dann wird es einem irgendwie wärmer und dann will man auch einfach gar nicht loslassen. Dann sind wir einfach nach oben gegangen und dann haben wir uns da getrennt, also in verschiedene Richtungen sind wir nach Hause gefahren.
Zum Beispiel, wenn die Eltern dann weg sind, dann haben wir uns sozusagen aufs Sofa gesetzt und Fernsehen geguckt und dann, naja, irgendwann haben wir uns dann auch geküsst und so weiter. Man sozusagen bekommt ja auch noch die Bestätigung, dass derjenige einen lieb hat und so weiter. Und es ist einfach auch nochmal ein anderes Gefühl, wenn du jemanden küsst und richtig, so nicht jetzt einmal so, sondern so richtig lang, als wenn du irgendwie nur einmal Händchen hältst.
Kevin fand seinen ersten Kuss furchtbar aufregend. Das war wirklich eine echte Mutprobe.
Ja, es ist am Anfang doch ganz schön ungewohnt, also. Ja, man hat schon halt gedacht, na, ist es jetzt richtig, was du tust? Ja, es war für uns beide einfach klar, weil dann waren wir auch schon ein bisschen länger zusammen und dann hat man einfach gesagt, okay, jetzt muss es irgendwann ist immer das erste Mal, jetzt muss es kommen und ja. Na, am Anfang war es ehrlich so ein leichter Kuss, also es war noch nicht so mit allem, aber später ist es dann immer herangeschritten, man hat sich mehr getraut und dann, ja.
Ob nun von dem ersten Liebesbrief, dem ersten Kuss oder dem ersten Liebeskummer. Meistens sind es die Eltern, die als letztes davon erfahren. Die wundern sich zwar schon, warum ihr Kind so seltsam und wortkarg ist, aber die meisten Kinder hüten ihre ersten Liebeserfahrungen wie ein kostbares Geheimnis.
Eltern sind einfach so die, mit denen man schon über viele Sachen spricht, aber nicht über solche Sachen. Und eher die, die dann auf einen aufpassen, die an Sachen verbieten oder erlauben. Halt nicht so die Leute dafür, die mit denen man so über alles sprechen kann.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 369. Wenn jemand von der Polizei festgenommen wird, muss ein Haftrichter entscheiden, ob er wieder nach Hause gehen darf. Bei jedem Gericht muss von morgens um 6 bis abends um 9 ständig ein Ermittlungsrichter zu erreichen sein. Der muss dann oft innerhalb weniger Minuten über den Erlass eines Haftbefehls entscheiden. So ein Haftrichter hat eine große Verantwortung. Wenn er einen Haftbefehl erlässt, kommt ein Mensch in Untersuchungshaft. Es kommt aber auch vor, dass jemand, der schon zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden ist, darum bittet, statt in Untersuchungshaft gleich in Strafhaft zu kommen, um seine anstehende Haftstrafe anzutreten. Während ein Rechtsanwalt die Interessen eines Angeklagten vertritt, vertritt der Staatsanwalt die Interessen des Staates, also aller Bürger. Wenn ein Staatsanwalt will, dass ein Beschuldigter bis zum Beginn der Gerichtsverhandlung in Untersuchungshaft kommt, muss er den zuständigen Ermittlungsrichter bitten, einen Haftbefehl zu erlassen. Dann prüft der Ermittlungsrichter, ob der Tatverdacht gut begründet ist, ob Fluchtgefahr besteht, Wiederholungsgefahr oder Verdunkelungsgefahr und ob Untersuchungshaft verhältnismäßig ist, also der Schwere der Strafe entspricht, die in der Hauptverhandlung zu erwarten ist. Fluchtgefahr besteht zum Beispiel, wenn ein Ausländer ein schweres Verbrechen begangen haben soll. Wiederholungsgefahr besteht beispielsweise, wenn jemand immer wieder stiehlt. Bei Verdunkelungsgefahr denkt man, der Verdächtige könnte etwas tun, damit die Tat nicht mehr gut zu erkennen ist, zum Beispiel indem er Beweismittel oder Spuren vernichtet. Wenn ein Dieb immer wieder Sachen ohne großen Wert stiehlt, besteht zwar Wiederholungsgefahr, aber wenn keine lange Haftstrafe zu erwarten ist, wäre der Erlass eines Haftbefehls nicht verhältnismäßig. Der Richter, über den in dieser Sendung berichtet wird, hat eines Abends mit seiner Familie zusammen zu Abend gegessen. Nach dem Abendbrot bekommt er einen Anruf von der Polizei. Polizisten haben einen Betrunkenen festgenommen, weil er seinen Freund mit einem Messer bedroht haben soll. Er fährt ins Polizeipräsidium und spricht mit dem Mann. Die Polizei beantragt, ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten festzunehmen, weil er möglicherweise auch noch andere Leute mit dem Messer bedrohen und angreifen könnte. Aber er bestreitet, seinen Freund mit einem Messer bedroht zu haben. Das sei gar nicht seine Art, er greife niemals zu einer Waffe. Das wisse sein Freund auch. Er habe sich nur dagegen gewehrt, von seinem Freund aus dessen Wohnung hinausgeworfen zu werden. Sie seien gute Freunde und deshalb habe er, als er 193 Euro vom Sozialamt ausgezahlt bekam, mit dem Geld eingekauft und den Kühlschrank seines Freundes gefüllt. Der wollte aber nicht den Abend mit ihm zusammen verbringen und als er von seinem Freund das Geld zurückhaben wollte, das er für ihn ausgegeben hatte, ist es zu einer Schlägerei gekommen, weil sein Freund ihm das Geld nicht geben wollte. Es scheint so zu sein, dass dieser Freund daraufhin die Polizei gerufen hat und den Polizisten gesagt hat, sein Freund habe ihn, als sie sich schlugen, auch mit einem Messer bedroht. Daraufhin will der Richter den Mann entlassen und redet ihm gut zu, sich von seinem Freund zu trennen, denn der hat ihn auch betrogen, indem er ihm seine Freundin weggenommen hat. Er möchte nur sicher sein, dass dieser Mann nicht wieder zu seinem Freund geht, um sich weiter mit ihm zu schlagen. Dieser Mann hängt aber so an seinem Freund, dass er bereit ist, sich immer wieder von ihm betrügen zu lassen, bis er sich selber unter die Erde, also ins Grab bringt. Wenn der Mann daran denkt, sich das Leben zu nehmen, kann der Richter ihn aber nicht nach Hause gehen lassen. Deshalb spricht er weiter mit ihm und lässt sich schließlich von ihm bestätigen, von Selbstmord habe er nicht gesprochen. Daraufhin braucht er nur noch das Protokoll zu schreiben. Normalerweise diktiert er das Protokoll einem Gerichtsprotokollanten, aber so spät abends ist keiner mehr da. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 369. Danke.